dann kam die Querdenkerbewegung im, ja, ich würde sagen, so Spätsommer, Herbst 2020. Und im Grunde ging das dann mit diesen Plakaten los und ging dann weiter eben mit Morddrohungen und so weiter, ne? Mit Überwachung durch den Staatsschutz, mit einer Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt. Da hat schon diese gesamte Corona-Pandemie und das, was dort an Hassmechanismen eben auch schon in den Jahren vorher im Internet existiert hat. Diese Mechanismen sind wir alle zum Teil mehr, mal weniger unterworfen gewesen.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Mit Christian Köhler, Marc Hahnfeld und Ulrike Krug. Unser Thema heute: Ärzte und Social Media, Umgang mit Hass und digitaler Gewalt im Internet.
So, hallo Marc, hallo Ulrike.
Hallo.
Hi.
Heute wollen wir über ein brisantes Thema sprechen, nämlich Hass im Internet. Viele Menschen erfahren ja Hass und digitale Gewalt im Internet, gerade Jugendliche und jüngere Erwachsene sind davon betroffen. Aber in einer Zeit, in der die digitale Kommunikation ja zunehmend unsere Interaktionen auch prägt, machen auch Ärztinnen und Ärzte immer wieder negative Erfahrungen, weil sie jetzt zum Beispiel negative Bewertungen in Arztportalen erhalten oder bei Google, oder sie erfahren Hass in den sozialen Medien, insbesondere wenn sie sich dort zu gesellschaftlich relevanten Themen äußern. Das war gerade unter dem Einfluss der Corona-Pandemie häufig der Fall. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie Hass im Internet entsteht und wie sich digitale Gewalt auch äußern kann, aber auch wie man damit umgehen sollte und wie man sich dagegen wehren kann. Und mit Marc Hahnfeld und Ulrike Krug sind ja heute zwei Menschen hier im Podcast, die sehr exponiert auf Twitter, X, ihre Standpunkte vertreten, sehr viele Follower haben und dort auch leider einiges an negativen Erfahrungen sammeln mussten. Wie seid ihr eigentlich in diese exponierten Rollen in den sozialen Medien gekommen? Ulrike, wie war das bei dir? Wie fing das an?
Also es fing ja eigentlich ganz, ich sag mal, klein an. Man ist ja nicht von heute auf morgen irgendwo im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber ich habe ja 2018 angefangen, meinen Blog zu starten und habe dann so meine ersten Gehversuche auf damals noch Twitter, jetzt ist es ja X, aber auf Twitter gemacht. Mhm. Und dann hat sich mein Blog recht schnell verbreitet. Und das war anfangs noch relativ, ich sag mal, harmlos. Da hatte man dann mal so ein paar hundert Follower. Und irgendwann, als dann die Corona-Pandemie anfing und ich sehr deutlich Stellung zu manchen Themen bezogen habe, dann ging das eigentlich los auch mit sehr kontroversen Diskussionen, die man führen musste, oder auch Anfeindungen. Und den Höhepunkt hatte es dann, als ich 2021 bei Markus Lanz war. Mhm. Und danach sind zwar zum einen meine Followerzahlen explodiert und zum anderen habe ich aber auch wirklich so viel Abneigung zu spüren bekommen, dass ich schon manchmal gezweifelt habe, ob der Weg der richtige war.
Du warst als Impfärztin bei Markus Lanz eingeladen.
Genau, genau. Die böse Impfärztin, genau.
Marc, wie war das bei dir?
Ja, im Prinzip so ähnlich. Ich habe allerdings keinen Blog gestartet, sondern ich war einfach auf Twitter, eigentlich um einigen Leuten zu folgen und bestimmte Dinge nicht zu verpassen. Das ist ja heute noch das, dass man da relativ ungefiltert sehr schnell an Informationen kommen, die aktuell die Welt bewegen. Mhm. Und das macht es auch eigentlich immer noch aus, trotz aller negativen Aspekte, die die Maskenübernahme da mit sich gebracht hat. Und das ging bei mir los mit irgendeinem Posting, was ich gemacht habe über Impfung tatsächlich. Das hatte aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit der Masernimpfung. Also ich vertrete das schon sehr lange, dass man Impfungen machen sollte, und das ist auch gut so, das ist auch richtig so und das ist auch wissenschaftlich richtig so. Und da ging es um die Masernimpfung, was der Vergleich war mit der Wildtyp-Infektion und der Impfung, wie gefährlich was ist, ne? Und das vollkommen klar. Und das hatte ich in unserem Wiki, was wir jetzt als QM, als Qualitätsmanagement Grundlage haben, da haben wir ein Wiki in der Praxis, da habe ich einen Screenshot von kopiert und den hat irgendwann Jörg Kachelmann geteilt. Und mit Jörg bin ich mittlerweile immer mal wieder in Kontakt getreten, auch vernetzt. Und der hat immer schon einen relativ großen Impact gehabt. Und das hat dann auch bei mir die Followerzahl explodieren lassen, neben verschiedenen Zufällen vielleicht auch noch, die dabei waren. Und dann doch parallel zu Ulrike war das einfach auch die Corona-Pandemie, die das Ganze, ich glaube, verzehnfacht hat oder sowas, was aber auch nicht nur gute Aspekte hat. Ne? Denn ich kann auch so sagen, ungefähr ab 1000 Followern merkt man wirklich negative Aspekte auch, dass bestimmte Dinge plötzlich so auf die Goldwaage gelegt werden, dass gesagt wird, das kann man doch so nicht sagen und so weiter. So absoluten Meinungen, mit denen man konfrontiert wird. Und so bei 10.000 kippt es dann auch mal auch mal ins Extreme teilweise, was Hassreaktionen angeht. Und ja, das nimmt dann einfach immer mehr zu, je mehr das werden. Und ja, im Prinzip gibt es kein Patentrezept dafür, aber so war das halt.
Ja, es ist ja durch diese Anonymität des Internets ist es ja auch möglich, dann Menschen einfach direkter anzugehen. Es gibt eine repräsentative Umfrage, die kürzlich vom Kompetenzwerk Hass im Internet veröffentlicht wurde, wo über 3000 Internetnutzer gefragt wurden, was für Erfahrungen sie mit Hass im Internet gemacht haben und ob sie selber schon mal von Hass im Internet betroffen waren. Und das waren doch 15%. Und da dann in der Mehrzahl auch in der Altersgruppe 16 bis 25, also gerade so das eigentlich jugendliche Alter der Pubertät. Ich glaube, wir haben ja alle Kinder, wir kennen das aus unseren Kindern, die schulpflichtig sind, wie da eben auch digitale Gewalt oder Hass schlimme Auswirkungen haben können. Da ist aufgeführt, wie häufig ist Ihnen Folgendes schon einmal persönlich im Internet passiert, und da sagen also knapp 50% von diesen Betroffenen, die wurden beleidigt schon, über 40% sagen, da wurden Dinge über mich verbreitet, die nicht stimmen, knapp 30% wurden ungefragt Nacktfotos zugeschickt zum Beispiel oder wurden online sexueller Belästigung ausgesetzt, wurden bedroht. Was sind denn die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt?
Also eigentlich alles von dem, was du gesagt hast. Oh Gott. Also ich glaube tatsächlich kann ich zu allem, was du gesagt hast, irgendwelche Beispiele finden von Beleidigungen von... Darf ich die Worte aussprechen?
Darfst du, nein,
also,
darfst du.
Also von eher relativ harmlos, sie Arschloch, ne? Oder bis hin zu wirklich schlimmeren Worten, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Es gab E-Mails, da musste ich dann aber tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Da hatte mich jemand mal als zwielichtiges Wesen bezeichnet. Das fand ich dann schon irgendwie fast ein bisschen nett irgendwie schon wieder. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben zwielichtig. Ich wusste mir, vielleicht sollte ich ein bisschen stolz drauf sein. Nein, aber auch Bilder, die einem ungefragt zugeschickt werden, gerade in sozialen Medien. Also meine Konsequenz daraus war, dass ich wirklich jeden Kontakt von Unbekannten blockiert habe. Also man kann mich nicht anschreiben über Twitter, X oder Instagram. Ich habe soziale Medien so weit reduziert, also dass ich jetzt zum Beispiel nicht noch bei Facebook oder TikTok oder sonst irgendwo bin, weil das einfach dann zu viele Plattformen sind. Und dann eben auch diese Standarddiskussionen. Also man kann ja dann teilweise, so wie Marc gerade schon gesagt hat, ab einer gewissen Followerzahl, da kannst du wahrscheinlich über dein Sonntagsbrötchen reden und irgendjemand schreibt dir da drunter, das liegt alles nur an der Corona-Impfung oder an der Masernimpfung oder meinetwegen auch Thema, es gibt ja so viel Kontroverses, egal ob es jetzt politisch ist oder so, das wird sich teilweise gemerkt. Also man bekommt teilweise Screenshots zugeschickt, was man irgendwann mal gesagt hat. Oder halt, man wird dann verlinkt auf in den sozialen Medien, was man irgendwann mal gesagt hat. Und Achtung, der darf man nicht glauben. Und das ist, wie kann so jemand denn eine gute Ärztin sein? Also das wird dann auch sofort auf das normale Leben übertragen, sodass man anfängt, sich ein bisschen Gedanken zu machen, ob das jetzt vielleicht Einfluss aufs normale Leben hat.
Ich würde sagen, das hat sogar bei mir im normalen Leben angefangen. Also solche Dinge wie Hassgeschichten im Internet, klar, das habe ich dann ab einer bestimmten Followerzahl auch vor der Corona-Pandemie mitbekommen. Und ich war da auch zeitweise mal anonym unterwegs, gerade auf Twitter. Das heißt also nicht mit meinem, mit meinem Real-Namen. Mhm. Und habe dann also direkt zur Corona-Pandemie zu dem Beginn gesagt, okay, nee, das geht nicht. Man muss sich, wenn man sich äußert, auch mit seinem Namen dafür stehen. Das habe ich ganz bewusst gemacht. Und dann war das eigentlich erst positiv, also dass man wirklich die Gelegenheit hatte, öffentlich Stellung zu beziehen und auch wirklich als Ärztin oder Arzt erkennbar sich zu äußern. Das hatte am Anfang sehr viele positive Aspekte. Und dann kam die Querdenkerbewegung im, ja, ich würde sagen, so Spätsommer, Herbst 2020. Mhm. Und dann hat sich das sehr schnell auf das reale Leben auch niedergeschlagen. Und zwar dadurch, dass die ersten Dinge anfingen, dass Plakate an meine Praxis gehängt worden sind und in den Praxisgarten und eingeworfen worden sind. Hier so und so viel Tote schon durch die Corona-Impfung und so weiter. Da waren die Pilotstudien noch dabei zu laufen oder waren in der Veröffentlichung. Und das Ganze ging dann ja weiter, als die Impfung dann wirklich durchgeführt worden ist. Da kam es dann zu den richtigen Drohungen im Netz, ne? Und das, was Ulrike sagt, das mache ich auch schon lange, dass man mich nicht erreichen kann. Man kann mich auch in der Praxis nicht erreichen. Also wer anruft, muss schon einen triftigen Grund haben und das ist sowieso schon sehr eingeschränkt. Geht auch rein zeitlich gar nicht anders. Ja. Aber sowas wie hier mich ans Telefon holen, das ist absolut ausgeschlossen. Da wird eher aufgelegt. Ne? Das ist ganz klar. Da reden wir gleich vielleicht noch drüber. Aber im Grunde ging das dann mit diesen Plakaten los und ging dann weiter eben mit Morddrohungen und so weiter, ne? Mit Anwesenheit des Staatsschutzes in meiner Praxis, mit Überwachung durch den Staatsschutz, mit einer Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt, die immer noch auch fortbesteht, solche Dinge eben. Und da hat schon diese gesamte Corona-Pandemie und das, was dort an Hassmechanismen eben auch schon in den Jahren vorher im Internet existiert hat, muss man einfach auch mal ganz klar sagen, dass das vorwiegend aus dem rechtsradikalen Milieu entwickelt worden ist. Also diese Mechanismen kommen daher. Das heißt nicht, dass alle, die das anwenden, rechtsradikal sind, aber das hat das groß gemacht. Mhm. Und diese Mechanismen sind wir alle zum Teil mehr, mal weniger unterworfen gewesen. Mhm. Und sind es auch nach wie vor.
Mhm. Ja, es gab ja auch einige Kollegen, die sich dann aus den sozialen Medien immer mal wieder zurückgezogen haben. Ich glaube, Ulrike, du auch immer mal wieder temporär deinen Account quasi stillgelegt hast.
Ja, habe ich auch gemacht.
Und einfach, weil das ja auch wirklich auch schwer zu ertragen ist. Ne? Man hat eine Familie, der man das ja auch nicht zumuten will. Ich muss auch selber sagen, dass ich damit auch wirklich ein Problem hätte, damit einfach umzugehen, damit fertig zu werden. Ich selber bin da jetzt nicht so aktiv, aber einer der Gründe ist auch tatsächlich, dass ich auch mal frühzeitig einfach da negative Erfahrungen gemacht habe, die einfach dazu geführt haben, dass ich mir gesagt habe, das will ich mir eigentlich nicht antun. Da ist vielleicht auch meine Resilienz nicht so ausgeprägt, als dass ich mich da jetzt hinsetze und sage, das tropft jetzt ganz, ganz locker bei mir ab. Was habt ihr denn für Strategien, um damit umzugehen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich stolperte gerade so ein bisschen über die Resilienz, die du gesagt hast, weil ich auch nicht weiß, ob ich die so groß habe. Also es ist nicht so, dass das alles an mir abperlt. Ich habe zum einen, wie du gerade gesagt hast, wirklich immer mal meinen Account stillgelegt und mich dann von allen sozialen Plattformen zurückgezogen und ganz auch offiziell sozusagen Pause gemacht, was jetzt nicht nur damit zu tun hatte, dass ich da vielleicht mal blöde Erfahrungen gemacht hatte, sondern auch ganz bewusst so eine Art, ja, wie sagt man so schön, Social Detox. Ja. Genau. Ja. Und das tut wirklich gut. Also manchmal muss man seinen Blick wirklich abwenden von dieser Social Media Brille, dass man wirklich die Welt nur noch durchs Handy oder durch irgendwelche sozialen Kanäle sieht. Weil man, wenn man einmal da richtig aktiv drinsteckt, ist das ganz schwer, mal zum Beispiel nicht zu antworten. Also wenn ich einen Blog geschrieben habe, den veröffentlicht habe und man antwortet nicht regelmäßig auf irgendwelche Kommentare, dann hat man auch gleich wieder so ein bisschen die negative Kritik und die Anfeindung in Anführungsstrichen, ne? Die ist sich zu gut für uns, die antwortet nicht, warum macht die das denn nicht? Und dann irgendwann habe ich angefangen, Kommentare prinzipiell überhaupt nicht mehr zu beantworten. Mhm. Also das war der eine Punkt, also Social Detox, Kommentare wirklich einfach ignorieren, auch wenn das vielleicht mit einer gewissen Arroganz rüberkommt, aber man kann es den Menschen, die mit es geht nicht um negative Kritik, damit kann man ja umgehen, aber die mit Hass antworten, denen kann man eh nicht gerecht werden. Mhm. Die wollen wirklich einfach ihre Wut und ihren Hass dahin schreiben und irgendwo meistens anonym im Internet loswerden. Und da kann man mit keiner Rationalität der Welt und Argumenten dem irgendwie beikommen. Mhm. Also das heißt, es bringt sowieso nichts, darauf einzugehen. Und was ich auch mache, ist, dass ich mein Privatleben weitestgehend aus dem Internet sozusagen raushalte. Klar, manche Sachen, ich schreibe schon auch mal ein paar private Sachen, aber es gibt keine Fotos von Familie zum Beispiel, also nicht mal bei WhatsApp, nicht mal im WhatsApp-Status, das gehört da einfach nicht rein. Also das sind so meine Strategien. Mhm. Und wenn es dann wirklich mal zu blöd wird, dann wirklich mal wochenlang einfach sich zurückziehen, weil dieser Shitstorms, die manchmal auf einen zukommen, die halten ja zum Glück meistens nicht lange. Also das dauert dann mal 2 Tage, dann ist das wieder verraucht, vielleicht mal 3 Tage. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt noch nie einen ganz, ganz schlimmen Shitstorm erlebt. Also ich habe mich dann meistens vorher zurückgezogen, habe auch schon mal einen Post wieder gelöscht, weil es mir zu anstrengend wurde und habe mich dann erstmal verabschiedet.
Mhm. Marc, du bist ja manchmal ein bisschen deutlicher und resoluter in deinen Postings und da hast du ja auch einschlägige Erfahrungen sammeln müssen.
Ja, das ist so. Also das, was Ulrike sagt, da kann man sehr viel von sagen, das ist richtig. Mhm. Sowas wie Fotos von der Familie oder sowas kommt auch nie in Betracht. Und gerade auf Twitter, ich will jetzt einfach nicht sagen, dass ich bestimmt mindestens 95% nicht privat poste. Also nichts, was mein Privatleben eigentlich tangiert, sondern eher dann öffentlich relevante Inhalte, sag ich jetzt mal, ne? Auch, ja. Klingt das jetzt ein bisschen übertrieben? Nein, also ich würde das einfach mal so formulieren. Und ich folge da einer inneren Überzeugung, dass man sich äußern muss. Ich glaube, dass wir viele Probleme deswegen haben in unserer Gesellschaft, weil wir verlernt haben, auch zu widersprechen. Auch sehr, sehr deutlich zu widersprechen. Und ich denke auch, dass man ab und zu mal sehr, sehr, sehr klar sein muss in dem allen. Und auch dann, wenn das negativ ausgelegt wird. Es ist ein ganz klarer Mechanismus, wenn man sich einmal sehr, sehr deutlich äußert, vielleicht auch mal sehr hart. Das habe ich auch schon einige Male gemacht und ich bin sicherlich auch schon mal was Ziel hinausgeschossen, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Da bin ich aber auch 100% real. Also das ist das, was dann in dem Moment wirklich los ist, nur ist im Nachhinein so ein Jahr später oder sowas, weißt du nicht mehr oder weiß keiner mehr den Kontext von bestimmten Aussagen. Aber da bin ich halt in einer gewissen Weise wahrhaftig. Das versuche ich auch immer zu sein, auch in meinem realen Leben, auch in dem, wie ich mich in der Realität gebe, nicht nur in den sozialen Netzen. Und das Problem ist dann, wenn man sich sehr klar und sehr deutlich äußert, dass das auch so ein ganz typischer Mechanismus von ja, radikalen Gruppen in den sozialen Netzen, dass man dann immer hingestellt wird als derjenige, der verloren hat, ne, weil man jetzt ausgerastet ist oder sowas. Ne. Ich würde immer sagen, nee, nicht ausgerastet, sondern ich habe ganz klar gesagt, was ich dazu denke. Fällt aber oft negativ auf einen zurück. Aber ich glaube, dass wir das vielleicht sogar alle noch mehr tun müssen. Denn es geht nicht, dass man, ja, sag ich mal, jetzt christlich gesprochen oder biblisch gesprochen, immer wieder die andere Wange auch noch hinhält, wenn man ja, Hate Speech oder sonstigen negativen Äußerungen im Internet ausgesetzt ist. Was ich aber auch dabei immer betone, ist, das ist meine Einschätzung und meine Überzeugung, dafür einzutreten, für das, wovon ich überzeugt bin und das auch mit aller Konsequenz. Aber die negativen Auswirkungen sind halt eben schon auch da und deswegen würde ich niemals von anderen Kolleginnen und Kollegen oder auch von anderen Personen verlangen oder fordern, dass das ebenfalls gemacht werden muss. Ich denke nur, dass jeder seinen Weg finden muss.
Was mich interessieren würde, wie ihr in den Praxen in denen ihr tätig seid, damit umgeht oder wie die Praxen damit umgehen. Also bei uns war es auch so, dass jetzt jeder kennt das, negative Rezessionen, da muss man jetzt nicht Impfpraxis für gewesen
nicht
sein.
Nicht Rezession, sondern Rezension. Ne? Die Rezession kommt dann erst.
Ja. Nein, aber da muss man einfach da sein als Praxis und mal irgendjemanden ja nicht so behandelt haben, wie er das gerne gehabt hätte, um sich ein Google-Sternchen einzufangen oder eine schlechte negative Bewertung. Bei uns waren natürlich auch mehr Bewertungen, die negativ waren während der Zeit, in der wir viel geimpft haben. In der Regel immer von Personen, die, wenn sie mit Klarnamen, vermeintlichem Klarnamen geschrieben haben, uns allen nicht bekannt waren und nie in der Praxiskartei aufgetaucht sind. Ja, wirklich ein Klassiker. Ich hatte auch mal einen Fall, wo ich zwei Negativbewertungen unter Klarnamen innerhalb kürzester Zeit, wirklich innerhalb von einer Stunde, auf unserer Praxis-Webseite hatte, beziehungsweise auf unserem Praxisprofil, die sehr realistisch klangen und komplett erfunden waren. Und eine Stunde später hat das Telefon geklingelt und dann war eine Agentur dran, die einem da behilflich ist, Negativbewertungen bei Google loszuwerden. Wir hätten ja so viele Negative. Ja, also das ist auch ein richtiges Business geworden, das dann wieder wegzubekommen. Wie geht ihr in den Praxen damit um, mit jetzt zum einen Negativbewertungen oder auch eben, was mich jetzt in eurem speziellen Fall natürlich auch interessieren würde, wie ist euer Praxispersonal in dieser ganzen Impfzeit damit umgegangen, dass, ja, Marc, wie du sagst, da Plakate aufgehängt wurden, dass einem da wirklich aktiv ja Hass und Gewalt ja schon angedroht worden ist?
Ja, könnte ich ja direkt mal einsteigen, ne, wenn du mich schon direkt so ansprichst. Tatsächlich hat das natürlich einen Impact auf das Team, wenn man solche Plakate findet. Teilweise hat es, ich hatte das auch nicht gefunden, sondern das Team. Und ich mache bei sowas immer was, was wir auch tun, wenn wir Ausnahmesituationen haben, beispielsweise ein medizinischer Notfall, dann machen wir ein Debriefing. In dem Fall ist dann in unserem Morgenbriefing, was wir immer haben, wird das durchgesprochen. Und wir haben dann Strategien durchgesprochen, teilweise auch nach externer Beratung, zum Beispiel durch die Polizei. Mhm. Haben wir gesagt, was wir tun. Und dazu zählt eben, dass man solche Plakate an die Polizei meldet, ne, dass man die sichert, dass man bestimmte Anrufe, wenn sowas kommt, dass man sich die Zeit notiert, dass das zurückverfolgt werden kann, denn das kann es, ne, selbst wenn man die Nummer unterdrückt. Und wenn es dazu kommt, dass zum Beispiel am Telefon geschimpft wird, das hatten wir auch schon, dass man im Prinzip sofort auflegt. Mhm. Also überhaupt gar nicht diskutiert. Wir hatten auf dem Rezepttelefon mal eine Nachricht, da wurde ich ziemlich übel beschimpft. So ein bisschen der Christian, deine Ecke da unten, wo Baden-Württemberg schon. Das war sehr lustig. Das habe ich tatsächlich auch auf Twitter geteilt. Ne? Das könnte einem fast Angst machen, aber eigentlich war es sehr amüsant, dass ich weg muss, weggemacht werden muss und so weiter, ne, solche Sachen. Wir können einfach nur mit den Leuten drüber reden. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man der Verantwortung für die Mitarbeiter gerecht wird. Also, dass man nicht komplett übertreibt. Ne? Das ist sicherlich auch so ein gewisser Lernprozess. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal oder dass ich mittlerweile mehr auch überlege, ob ich mich zu was äußere oder nicht. Ja, weil wenn man das übertreibt, man kriegt jedes Mal schlechte Google-Bewertungen. Mhm. Ich habe mich neulich mal über diese Landwirte geäußert, ne, nach dem Motto, ist ja ziemlich komisch, ne, dass Leute, die sich über gesellschaftlich relevante und für uns alle wichtige Dinge also dafür engagieren, dass die Staatsfeinde sind, auch wenn ich die Methoden teilweise sehr, sehr schwierig finde. Und Leute, die Freiheit von anderen einschränken, indem sie Leute nicht durchlassen an Kreuzungen oder dann Mist auf die Autobahn kippen oder sowas. Mhm. Für die gibt es größtes Verständnis. Ja, da habe ich mich zu geäußert. Und was kam? Natürlich kamen die schlechten Google-Bewertungen und auch ja, gewisse Anfeindungen. Das wird immer wieder sein. Das führt schon dazu, dass ich überlege, wo äußere ich mich nicht. Andererseits, aus dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist auch zu folgern. Ich lasse mich auch nicht mundtot machen, auf gar keinen Fall.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also man sollte schon, wie du es vorhin gesagt hast, so wahrhaftig irgendwie für seine Überzeugung einstehen, definitiv. Ich habe es jetzt zum Glück aber noch nicht ganz so schlimm erlebt wie du jetzt. Also gerade was diesen Übertritt aufs Privatleben oder auf die Arbeit im echten Leben geht. Und das zum Glück nicht. Ich habe damals nach Lanz, da habe ich ganz, ganz viele bitterböse E-Mails bekommen. Aber ich habe vor allem im echten Leben habe ich sehr viel Zuspruch bekommen. Also das war irgendwie dann doch wieder eine andere Kommunikation. Also da sind Patienten auf mich zugekommen, haben gesagt, ich habe sie bei Lanz gesehen, super, dass sie dafür einstehen, super, dass sie das öffentlich gesagt haben. Und ich hatte mich ja auch in den Blogs regelhaft darüber dazu geäußert. Und das habe ich aber auch beibehalten. Also jetzt nicht nur beim Corona-Thema, sondern auch bei, Marc hat es vorhin angesprochen, Masernimpfung. Da ist mir eingefallen, das stimmt. Ich hatte auch vor Jahren mal einen Podcast zum Thema Masernimpfung gemacht, als gerade diese Impfpflicht kam für die Kindergärten und Schulen, was ich auch wirklich sehr befürwortet habe, weil ich einfach Impfung für eine sensationelle Erfindung halte. Und das habe ich immer vertreten und das habe ich auch zu vielen Themen, egal jetzt welche Art, ob es jetzt nur Corona oder andere Themen auch aus dem Praxisalltag, Aggression von Patienten im Praxisalltag beispielsweise. Und das habe ich immer sehr offen gesagt, nur bin ich ein bisschen davon abgekommen, das immer bei Twitter oder in irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken, sondern ich mache das über meinen Blog. Und dann kann ich das ausführen, kann da meine Argumente reinschreiben, das veröffentliche ich dann und dann kann man das lesen und für gut befinden oder eben auch nicht. Aber negativen Einfluss auf meine Arbeit in der Praxis hat es bisher nicht gehabt und ich habe auch noch keine schlechten Bewertungen jetzt irgendwie über Google bekommen. Das habe ich nicht mitbekommen oder es ist an mir vorbeigegangen, weil ich das prinzipiell nicht so verfolge.
Das ist auch schlau, ne? Weil niemand guckt auf Google. Also das kann man ja als Mülleimer benutzen, aber niemand guckt dahin von den Patienten. Keine Sau interessiert, ob da jemand bei Google über irgendjemanden herzieht oder sowas. Ja. Ich möchte nur eins aufgreifen von Ulrike, das ist tatsächlich auch richtig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man allen mitgeben kann, die auch vielleicht zum Teil davon betroffen sind. Auch ich habe das erfahren in der Realität, dass die Leute zu mir gekommen sind. So als Beispiel bei einer Impfsession, wo wir mit mehreren Ärztinnen und Ärzten in der Turnhalle geimpft haben, dass Leute, die in einer ganz anderen Schlange standen, zu mir gekommen sind an meinen Tisch. Sie sind doch Dr. Hanefeld. Und ich so, ja. Und denkt jetzt, oh Gott, was kommt jetzt? Aber die dann gesagt haben, ach, das finde ich ganz toll, wie sie sich äußern, so in Social Media, das haben die wenigsten sich angeguckt, aber ich sag mal Zeitung, Radio, TV oder sowas. Und das hat eher Zuspruch gegeben. Und das zeigt eins, was ich schon seit, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen mein Alter, aber seit Jahrzehnten beobachte, mindestens. Tatsächlich, seit ich im Internet bin, und das ist ja jetzt auch schon seit Ende der 90er Jahre, bin ich aktiv auch in Foren, was Medizin angeht und so. Und man sieht einfach, dass Esoteriker, Pseudomediziner und auch insbesondere Impfgegner unglaublich viel Zeit haben und unglaublich viel Energie haben und unglaublich gut vernetzt sind miteinander, um eben genau so etwas zu insinuieren, dass man nämlich denkt, dass eine große Mehrzahl sich auf einen stürzt. Und das hilft, finde ich, beim Coping, weil man deswegen perlt sehr, sehr, sehr viel von dem, was ich abbekomme, ob das jetzt, damals aber bei Facebook, das heißt das, glaube ich, Nachrichtenanfrage, ne, wenn man gesperrt hat, nämlich, dass man einfach angeschrieben werden kann, dann kann man trotzdem eine Anfrage bekommen. Da kamen die allerschlimmsten Sachen. Das ist gar nicht zitierfähig, was da kam. Aber das perlt fast, auf jeden Fall 95% ab, weil ich immer sage, naja, das sind immer die gleichen Leute und immer die gleichen Mechanismen und darf man sich nicht zu sehr beeinträchtigen lassen. Aber es gibt halt auch immer wieder Grenzen, beispielsweise wenn sehr reichweitenstarke Accounts auf Twitter oder sowas einen Shitstorm starten. Da gibt es einen Biowissenschaftler, ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, der sehr viele Kolleginnen und Kollegen schon angegangen hat mit, ich weiß nicht, über 100.000 Followern, der immer wieder sowas lanciert und das ist, das geht dann schon mal ein bisschen weit, ne, wenn es dann wirklich minütlich einschlägt, dann macht man halt mal kurz einen Account zu oder man löscht Twitter von all seinen Geräten und guckt nicht mehr hin. So wie Ulrike sagt, nach 2 bis 3 Tagen wird die nächste Sau von denen durchs Dorf getrieben und dann ist es auch wieder ruhiger.
Und ich finde, nach einer Zeit lang merkt man auch, wenn man sich mal so ein bisschen im Freundeskreis zum Beispiel unterhält oder auch diese eher netten Rückmeldungen bekommt, dann merkt man mal, dass das Internet nicht das wahre Leben ist. Also man hat immer so das Gefühl, jeder ist auf Twitter, jeder ist auf Instagram, jeder kriegt mit, was du geschrieben hast. Und dabei ist das an sich doch ein kleiner Bruchteil. Es sind eben ein paar Leute, die den ganzen Tag offensichtlich in diesen Medien rumhängen, also wirklich richtig gezielt nach Konfrontation suchen und man selbst dann das Gefühl hat, man steckt in einer Spirale, aus der man nicht mehr rauskommt. Dabei hilft wirklich tatsächlich einfach diese Geräte ausmachen. Und dann gerät man auch ganz schnell wieder in Vergessenheit, weil die sich dann an irgendeinen anderen wenden, den sie beschimpfen können. Also das ist wirklich, das sind gar nicht so viele, die in diesen Medien unterwegs sind. Zumindest vielleicht mal ein bisschen lesen, aber nicht aktiv.
Achtung, da kommen wir wieder bei Löwenzahn an von damals, ne? Kinder, abschalten. Genau. Ja, singen wollte ich jetzt nicht, das erspare ich dann doch allen.
Ich habe gerade mein Bestes gegeben.
Ja, aber es war schon ein ziemlich guter Ansatz, ja.
Wir werden ja möglicherweise irgendwann wieder in eine Situation kommen, prognostizieren ja alle Epidemiologen, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht wieder in eine nächste Pandemie hier hineinrauschen. Dann könnten wir ja wieder mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein, ne? Und würdet ihr wieder in so eine exponierte Rolle hineingehen?
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall. Also man kann sich das ja nicht aussuchen, aber ich würde auf jeden Fall mich weiter äußern. Völlig klar. Sofern ich kann. Also
ich kann auch gar nicht sagen, warum eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt total Spaß macht, da irgendwo mich ständig in den Mittelpunkt zu drängen. Darum geht es gar nicht. Ich habe das jetzt gar nicht so gerne. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das mache ich persönlich über das Schreiben. Und da kann ich aber auch nicht meine eigene Meinung hinterm Berg halten. Also ich muss da dann schon irgendwie das sagen, was ich dazu denke. Und prinzipiell diskutiere ich das auch gerne. Also ich bin auch sehr politisch interessiert und diskutiere wahnsinnig gerne auch mit anderen Meinungen. Also ich will ja nicht, dass jemand mir nach dem Mund redet, sondern ich möchte da wirklich Dinge ausdiskutieren. Und da ist jetzt für mich halt das mit dem Schreiben einfach eine gute Sache, auch manche Dinge zu verarbeiten vielleicht. Und dann hatte ich, wie es jetzt halt jetzt ist, so gemerkt, das trifft offensichtlich irgendwie auf Gehör. Und ob das, ich glaube, ich würde das aber wieder so machen, zumindest, dass ich meine Meinung nicht versuche zurückzuhalten. Das kann ich irgendwie nicht.
Ja, sehe ich auch so. Also in Frankreich ist das Le Débat. Ne? Also die Franzosen lieben debattieren, ne? Überall. Auch, also das ist auch kein Tabu, auch beim Abendessen mit Freunden oder sowas. Das liegt mir schon, kann man in Deutschland nicht so machen, weil es nicht so richtig in unserer Kultur verankert ist. Aber letztendlich wäre das schon besser so, wenn es so wäre, wenn wir das mehr könnten, weil man dann wirklich besser diskutieren könnte. Und zu dem Thema, klar, also wenn ich jetzt, also mal True Talk hier, meine Schwestern zum Beispiel, die lachen sich kaputt. Du erfolgreich in einem Kurznachrichtendienst. Ausgerechnet. Das führt aber auch dazu, dass es sehr stark pointiert ist, einfach was man sagt. Und es ist nicht so, dass ich das im, also ich bin im echten Leben etwas schwafeliger, wie man hier im Podcast auch merkt. Und es tut mir leid.
Was?
Und ja, Selbsterkenntnis, so ist das. Auch da besser spät als nie. Aber und es ist auch so, ich kann mich erinnern, wir hatten beim Gymnasium eine Informationsveranstaltung zum Thema Impfung von Kindern und Jugendlichen. Und die Diskussion wurde gekapert von Impfgegnern dort vor Ort. Und gut, ich habe diese Argumente in Anführungsstrichen ziemlich zerlegt von denen, weil da kam einfach genau das, was immer kommt. Und irgendwann kennt man das ja auch alles schon, hat es 10-mal gehört. Aber trotzdem haben die gesagt, einer der Teilnehmer hat gesagt, ich bin ganz überrascht, man kann ja sogar mit ihnen reden. Also ich bin schon in der Lage, auf Argumente einzugehen. Und genau das ist es nämlich auch im Praxisalltag und auch im Lebensalltag. Ist das ja das, was die Würze ausmacht? Sicherlich kann man das auf Social Media auch noch mehr tun. Versuche ich aber durchaus auch. Ich glaube, das versuchen wir alle. Da fällt es nur oft unter den Tisch, weil das ganze Medium einfach zur Zuspitzung auch neigt. Das ist in sich einfach auch so gebaut. alleine was die Aufmerksamkeit angeht und die Klickzahlen. Sodass das, dass man da auch immer ein bisschen aufpassen muss, dass man in diesen Strudel nicht gezogen wird. Und da kommen wir wieder bei Ulrike hin, ab und zu mal abschalten, einfach den Mist.
Ja, was ihr sagtet, hinsichtlich einer guten Debattenkultur, das ist halt das, was ich schade finde, weil das eigentlich genau das ist, was es ja dort in der Regel nicht gibt. Ja, es ist ja so, dass die Menschen, die, glaube ich, gerne diskutieren, die auch gerne sich guten Argumenten öffnen können, nicht immer die Menschen sind, die sich dann auch in diesen Online-Räumen tummeln. Ne? Da sind eher die in den Räumen, die sehr laut sind, die sehr aggressiv sind und die ganz gern ihre eigene Meinung auch verstärkt hören wollen und nicht jetzt andere gute Argumente hören wollen. Das ist ja, das ist ja das, was unsere Gesellschaft in den letzten Jahren, finde ich, auch negativ beeinflusst hat. Ne? Das bedroht unser soziales Gefüge, dass einfach häufig dieser Hass im Internet dann rüberschwappt, auch in die Offline-Welt und dort auch immer mehr die Debattenkultur bestimmt. Das fängt ja schon da an, dass es Fake News gibt, die dann als Gegenargument oft genannt werden, sodass wir häufig, finde ich, in Debatten, auch in politischen Debatten, gar nicht mehr von einer gemeinsamen Faktenlage aus unterschiedliche Standpunkte argumentieren, sondern wir uns quasi in die Ebene drunter begeben und erstmal die Fakten aus argumentieren und debattieren. Das heißt, man kommt gar nicht mehr in den konstruktiven Dialog rein, weil der eine sagt, es gibt keinen Klimawandel und dann musst du dich hinsetzen, musst minutenlang, stundenlang erklären, warum es das eben doch gibt, ja, ganz platt gesagt. Ja, und wenn wir von bestimmten gemeinsamen Fakten einfach ausgehen würden, wenn wir jetzt von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, ausgehen würden und von da aus argumentieren, dann hätten wir es uns halt, würden wir es uns alle leichter machen. Das Problem ist, dass jeder, der gerne eine bestimmte Meinung hätte, diese eben im Internet auch findet, dass er da auch Argumente findet, die seine eigene Meinung unterstützen. Und das macht eben so das Ganze so problematisch, dass unsere Debattenkultur halt wirklich nachhaltig, finde ich, negativ durch die Social Media Netzwerke beeinflusst worden ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
Durch Social Media und in der politischen Diskussion auch durch Talkshows. Na, ich war noch nicht bei Markus Lanz ich war schon mal so halb eingeladen zu mehreren von diesen Formaten und es hat sich jedes Mal nicht realisiert. Und
ich würde dich im literarischen Quartett vielleicht als nächstes sehen dann.
Ja, weiß ich gar nicht genau, ob ich so literaturfest bin. Da fallen mir auch noch einige andere Leute ein, glaube ich, die da besser qualifiziert wären. Aber letztendlich, also das ist false balance einfach. Und das ist genau das, was in Talkshows passiert und auch auf Social Media. Da wird einfach das, was meinetwegen eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, wie nimm den Klimawandel einfach als bestes Beispiel. Da ist sich die Wissenschaft einfach absolut einig, dass das da ist. Und dann wird einfach eine Meinung, ne, ist nicht richtig, ist nicht existent, wird dagegen gestellt und damit wird letztendlich Erkenntnis verwässert. Und das ist ja Erkenntnis und Wissen der Allgemeinheit, was verwässert wird. Und damit ist das massiv gesellschaftsschädlich. Na, und das Confirmation Bias, dass jeder einfach für seinen Unsinn irgendwelche Bestätigungen im Internet finden kann. Und da werden ja auch aus der Corona-Zeit einfach die Lügen, die dort verbreitet worden sind, die Impfung hätte weit mehr Tote verursacht als die Infektion, was in sich kompletter Unsinn ist. Wir brauchen darüber nicht diskutieren. Aber das kommt tatsächlich ja auch in der Sprechstunde vor, dass Leute sowas vorbringen. Und mir fällt es nicht so sehr schwer, dem entgegenzutreten, aber anstrengend ist das trotzdem manchmal.
Ja, definitiv. Vor allem, weil halt auch so wissenschaftliche, also fundierte Informationen, also einfach was wirklich wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass das einfach nicht mehr für bare Münze genommen wird. Das ist schon, hat schon beinahe in manchen Fällen so, ich sage jetzt mal überspitzt amerikanische Züge, wo man sagt, 3+3 ist nicht 6, weil meine Meinung ist, es ist 5. Ja, und das ist dann ganz oft so, dass auch die Wissenschaft nicht mehr als Argument zählt. Obwohl das ja nach ganz speziellen Kriterien und evidenzbasiert und so weiter irgendwie nachgewiesen wurde. Aber wenn irgendjemand meint, das ist jetzt falsch, weil er vielleicht in irgendeiner anekdotischen Evidenz das anders erlebt hat, dann mag das für ihn oder sie in dem Fall stimmen, weil er oder sie das ja so erlebt hat. Aber es ist halt dann nicht einfach nicht die wissenschaftliche Meinung oder das wissenschaftliche Argument. Und dagegen dann immer wieder zu argumentieren, da muss man auch gute Tage haben, damit man das immer wieder schafft. Und an manchen Tagen schafft man es eben auch nicht.
Ja, also du hast ja vorhin angefangen mit der Frage, wie wäre es eigentlich bei einer weiteren Pandemie? Wir machen demnächst noch einen weiteren Podcast dazu, da möchte ich nicht vorgreifen, aber in jedem Fall kann man festhalten, dass sich eine gewisse Wissenschaftsferne ausgebreitet hat in den letzten Jahren eigentlich turbomäßig. Im Prinzip seit Social Media und seit der Corona-Pandemie hat sich das nochmal extrem beschleunigt. Und diese Wissenschaftsferne, die ist für all dies, für solche Krisen, ein absolutes Menetekel. Das ist wirklich schwierig, weil man, wenn sowas jetzt relativ zeitnah nochmal kommt, sofort Schwierigkeiten haben wird, sich meinetwegen für den Schutz von Bevölkerungsgruppen und von dem Schutz der Bevölkerung, dem Gesundheitsschutz, sich dafür einzusetzen, weil im Moment einfach die anderen Strömungen, die das negieren und leugnen zum Teil sehr stark.
Ja, und ich befürchte auch den Geist, den kriegst du nicht mehr zurück in die Flasche. Ja, also das ist was unsere Gesellschaft verändert hat. Und klar, das würde ich mir wünschen, das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach da auch besser drauf reagieren. Da haben auch die Medien sicherlich eine große Verantwortung, die sich auch in den letzten Jahren ihrer Rolle nicht so bewusst geworden sind, glaube ich. Oder eben andersrum formuliert, ihrer Rolle sich so bewusst geworden sind, dass sie das auch einfach als Instrument nutzen, ja. Um jetzt Klicks zu generieren, um bestimmte Meinungen zu verbreiten, ja, um das ist so ein bisschen das Amerikanische an unserem Mediensystem, ne, was in den letzten Jahren Einzug gehalten hat.
So sieht's aus, ja. Dazu vielleicht aber berufspolitisch gleich noch, wenn wir den Aufnahmeknopf aushaben, sage ich noch was und vielleicht kommt dazu auch nochmal ein Podcast-Thema.
Was ratet ihr euren Patienten oder Menschen aus eurem Umfeld, die vielleicht auch digitaler Gewalt ausgesetzt sind oder Hass im Internet erfahren haben, wie sie damit umgehen sollen?
Das, was ich jetzt so an Strategien mir entwickelt habe, das hatte ich ja schon so ein bisschen erwähnt. Das kann man jetzt natürlich nicht irgendwie so auf jeden übertragen, aber prinzipiell finde ich, gilt da erstmal zu sagen, dass man sich Hilfe suchen muss. Also das kann man ja zum einen über uns Hausärzte und Hausärztinnen machen, als Ansprechpartner einfach, dass man mal eruiert, wo kann ich hingehen. Es gibt ja auch Ansprechpartner, Partnerinnen, es gibt es gibt so Hotlines, wo man sich melden kann. Ne? Man kann auch bei starker psychischer Belastung kann man auch versuchen, da eine psychologische oder psychiatrische Anbindung herzustellen. Und natürlich muss man auch ganz klar festhalten, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also man kann auch sowas melden, man kann Anzeigen schalten, damit man da ein bisschen vielleicht merkt, es kann mir nicht jeder böse kommen, sondern ich kann mich auch zur Wehr setzen und das muss man auch machen. Es gibt ja auch Beispiele von Leuten auf Twitter/X, die sich ganz massiv zur Wehr gesetzt haben und wo es dann auch hohe Geldstrafen und ich meine sogar mal irgendwie, aber da kann ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich meine auch wirklich Gefängnisstrafen für
Bewährungsstrafen.
Bewährungsstrafen, genau.
Ja, auf jeden Fall, das kann man alles unterstreichen. Ich selbst habe damit zu tun gehabt, auch als Elternvertreter, dass in WhatsApp-Gruppen oder sonst was eben Mobbing stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, auch gang und gäbe. Wichtig ist, denke ich, dass man gerade in dieser Altersgruppe, wo man noch mit einen Zugriff darauf hat, auf die Kinder und Jugendlichen, dass man da edukativ eingreift, sofern man kann, ne? Wenn man selber eben gewisse Kompetenzen mitbringt in dem Bereich und dass man auch die Schulen mit reinnimmt. Ich weiß auch, die achten auch mit drauf, die kennen das auch alles. Und eben auch andere Hilfestellungen, das, was Ulrike gerade alles gesagt hat, damit Kinder und Jugendliche auch lernen, in dieser Welt groß zu werden. Es gehört auf jeden Fall dazu heutzutage, dass man eine gewisse Kompetenz in digitalen Medien bekommt und nicht nur Word und Excel.
Was ja auch schon schön wäre, wenn das schon erlernt werden würde in den Schulen. Ja,
ja, das wäre ja, auch
das
was.
Stimmt, ja. Nein, es gibt doch an den meisten Schulen ja Ansprechpartner für Social-Media-Inhalte oder für digitale Inhalte, an die man sich auf jeden Fall an den Schulen wenden kann. Man kann sich auch im Internet selber, gibt es zum Beispiel dieses Kompetenznetzwerk Hass im Netz, was eine Organisation ist, die hier vielfältig Hilfestellung bietet, Informationen bereitstellt, wo man auch, auch zum Beispiel Meldungen von Vorfällen abgeben kann. Es gibt Hate Aid zum Beispiel als Webseite oder Hass im Netz, glaube ich, heißt das, ne? Was die Seiten verlinken wir alle auch in den Shownotes, an die man sich wenden kann.
Und die Google-Geschichte, dazu kann man auch sagen, es gibt einfach ein paar Dinge, die Google löschen muss, weil auch die Regeln haben, gegen die eben auch verstoßen werden kann, beispielsweise ein Sternbewertung ohne Begründung oder wenn keine Geschäftsbeziehung mit demjenigen dort besteht oder ein Fake-Name benutzt wird. Und diese Dinge kriegt man weg. Auch das würde ich sagen, da gibt es eine Anleitung zu, mit wie das funktioniert und das können wir auch mit in die Shownotes legen.
Das machen wir. Ansonsten sind so generelle Ratschläge, was ihr auch schon sagtet, auf jeden Fall mal das Umfeld informieren, wenn man da Opfer von Hass oder digitaler Gewalt geworden ist. Man sollte gucken, dass man dann jemanden zu Rate zieht, mit dem man vielleicht die Beweise sichert. Dann sollte man es melden und jederzeit kann man sich auch immer an die Polizei wenden in solchen Fällen. Ja, Marc, Ulrike, ich danke euch sehr für das super interessante Gespräch, dass ihr hier von euren Erlebnissen und Erfahrungen berichtet habt. Vielleicht können Kolleginnen und Kollegen ja aus dieser Folge auch ein bisschen was mitnehmen, was das Thema Hass im Internet ganz allgemein angeht oder was ihre eigenen Social-Media-Aktivitäten angeht oder auch, wie sie besser mit Negativbewertungen auf Arztportalen oder bei Google auch umgehen können.
Ja, danke auch. Danke, Ulrike auch. Wir wollten mal telefonieren eigentlich, aber nie Zeit. Und jetzt haben wir das mal so gemacht, das Gespräch. Das hat ja auch mal was.
Das machen wir jetzt immer über die Podcasts. Das klappt ja auch irgendwie. Nee, hat wirklich Spaß gemacht, mit euch mal das Thema so zu besprechen.
Dann freue ich mich, wenn wir uns mal wieder zusammen hier zu einem Gespräch treffen. Das wird sicherlich in der nächsten Zeit irgendwann mal wieder passieren. Wir wollen ja auch noch über den Podcast, den wir in der letzten Folge gemacht haben, über die Allgemeinmedizin, uns auch nochmal weiter austauschen. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Marc Hanefeld und Ulrike Koch. Und unser heutiges Thema war Ärzte und Social Media, der Umgang mit Hass und digitaler Gewalt im Internet.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Auf unserer Webseite dasarztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben und natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.